Die Rebellion gegen Gott im Garten Eden, als die Frau und der Mann gegen Gott und gegen sein Gebot sündigten, indem sie von der Frucht nahmen, die verboten war. Da brach eine Flut von Konsequenzen über sie. Was einst die Bereiche besonderen Segens und erfüllender Freude waren für Adam und Eva, nämlich ihre Rollen und ihre Arbeit, das Gebären von Kindern, das Erzeugen von Kindern, ja, und die Tätigkeit, ist seither verbunden mit Schmerz und mit Sorgen und mit Schwierigkeiten. Doch darüber hinaus wurde auch die wunderschöne Einheit von Mann und Frau von der Sünde ganz entstellt. Vor dem Sündenfall waren sie in vollkommener Harmonie miteinander verbunden. Erinnert ihr euch an diesen Jubelschrei, als Eva dem Adam zugeführt wurde? Und diese Erkenntnis der völligen Einheit, dieser völligen Verbundenheit. Doch mit der Sünde wurde die heilsame Ordnung zerstört und Mann und Frau misstrauten einander, missverstanden einander, missbrauchten einander für selbstsüchtige Ziele und werteten den anderen mehr als einen Gegner statt einem Gefährten. Der Kampf der Geschlechter, so wurde es einmal betitelt und so soll auch diese Predigt überschrieben sein, der Kampf der Geschlechter. Und den ersten Hinweis finden wir in unserem Bibeltext, in unserem Predigttext für heute. Und er ist sozusagen zwischen diesen beiden Gerichtsworten, zwischen dem Gerichtswort an die Frau und dem Gerichtswort an den Mann in 1. Mose 3, im zweiten Teil von Vers 16 und im ersten Teil von Vers 17. Hier heißt es, in Vers 16b, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Was ist genau gemeint mit diesem Verlangen der Frau und der Herrschaft des Mannes? Nun, es gibt hier unterschiedliche Auslegungen. Einige meinen, hier geht es um ein Segenswort und nicht um ein Gerichtswort. Obwohl die Geburt voller Schmerzen sein wird, wird die Frau dennoch ein gesundes und liebevolles Verlangen nach ihrem Mann haben und er wird über sie im Guten herrschen. Andere verstehen nur das Verlangen der Frau als sündig, wie eine Art Götzendienst dem Mann gegenüber, dass sie ihn verehrt in einer Weise, wie eigentlich Gott verehrt werden sollte. Und andere sehen wiederum nur die Herrschaft des Mannes als eine verfluchte Strafe über Evas Sünde. Doch am besten lässt es sich verstehen, wenn wir betrachten, in welchem Zusammenhang genau die gleichen Worte, nämlich Verlangen und Herrschen, nur ein Kapitel später auch gemeinsam verwendet werden. Und zwar in 1. Mose 4, Vers 6 und 7. Hier geht es um die Geschichte von Kain und Abel. Kain ist neidisch auf seinen Bruder Abel, weil Gott dessen Opfer angenommen hat, aber seins nicht. Und dann lesen wir 1. Mose 4, Vers 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Hier sind die gleichen Wörter verwendet, Verlangen und Herrschen. Und in welchem Kontext geschieht es? Die Sünde wird hier wie eine weibliche Person beschrieben, personifiziert, die Verlangen nach Kain hat. Nun, was für ein Verlangen ist das? Was für ein Verlangen hat die Sünde über den Menschen? Nun, es ist kein Verlangen zum Guten, sondern das Verlangen, Kain zu beherrschen, ihn zu kontrollieren, ihn das tun zu lassen, was der Sünde entspricht. Die Sünde will kein Beherrschen und Besitzen. Das ist in diesem Kontext mit Verlangen gemeint. Und demgegenüber soll Kain aber gegen die Sünde ankämpfen. Er soll sie beherrschen, bezwingen, sie als Feindin in ihre Schranken weisen und sich nicht von ihr beeinflussen lassen. Nun, das gibt uns Licht für unseren Bibeltext. Denn es passt genau in diesen Kontext hinein, dieser Gerichtsworte. Als Folge der Sünde gibt es ein Verlangen der Frau, die Schöpfungsordnung umzukehren und über den Mann zu herrschen, wie es sich nicht gebührt. In sündiger Weise sich über den Mann zu stellen. Und genau das war ja bereits sichtbar in dem Sündenfall selbst. Die Ordnung der Schöpfung wurde völlig umgekehrt. Eigentlich sollte der Mann Haupt über die Frau sein und Mann und Frau sollten über die Schöpfung herrschen. Und was finden wir? Der Satan kommt in der Form einer Schlange als Tier und erhebt sich über den Menschen und verführt die Frau. Und die Frau, sie tritt anstelle über ihren Mann und entscheidet, wo doch eigentlich der Mann das Haupt der Frau sein sollte und die Frau eine Hilfe des Mannes. Und Eva wird von der Schlange verführt und Adam, und das beschreibt Gott hier direkt, auch in unserem Predigtext, er hat auf die Stimme seiner Frau gehört und von dem Baum gegessen, der ihm verboten war. Er hat auf sie gehört, er war ihr hörig geworden, er war ihr gehorsam geworden, er hat sich unter ihrer Leitung, unter ihre Führung gestellt und nach ihren Worten getan, was verboten war. Und durch diese Umkehrung der Rollen kam es zur ersten Sünde und eine Folge der Sünde ist nun, dass das Verhältnis von Mann und Frau umkämpft ist. Und wir müssen nicht lange schauen und nicht lange überlegen, um zu merken, oh, das betrifft uns. Das betrifft uns in diesem Leben. Die Beziehung von Mann und Frau ist eine umkämpfte. Es ist nicht mehr diese einheitliche Harmonie mehr, diese einfache, ganz unkomplizierte Verbundenheit, wie damals noch im zweiten Kapitel, sondern es ist ein Kampf der Geschlechter geworden. Nun erstens, ihr Verlangen. In der Geschichte der Menschheit wurden in fast allen Kulturen festgestellt, dass die Frauen in der Öffentlichkeit nicht die Macht und den Einfluss hatten wie die Männer. Und in vielerlei Hinsicht gab es über Jahrhunderte und bis heute einen sündigen Machtmissbrauch der Männer. Und dennoch, und vielleicht auch umso mehr, wurde unter den Frauen das Verlangen weitergetragen, diese Herrschaft umzukehren. Und das meistens in subtiler, in verdeckter Weise. Nun, heutzutage erleben wir auch in aller Öffentlichkeit mit den feministischen Bewegungen und einer politischen Agenda dieses Verlangen, diesen Kampf um Herrschaft. Doch es gibt auch diese verdeckte Versuchung, die Frauen dazu verführt, unterschwellig, irgendwie ein bisschen unter der Oberfläche nach einer Herrschaft über den Mann zu greifen. Und als Veranschaulichung möchte ich einmal drei Formen dieser weiblichen Machtergreifung nennen, die auch in christlichen Familien und zumindest keimhaft nicht völlig ausgeschlossen sind. Ja, das Wort Gottes, es zeigt uns hier ein Konflikt auf, der tatsächlich in uns Menschen steckt. Und ja, es geht hier nach dem Motto, der Mann kann ja das Haupt sein, wenn die Frau der Hals ist, der den Kopf dreht. So gibt es auch in christlichen Familien manchmal eine äußere Unterordnung, der Mann ist das Haupt, aber doch eine innere, eine heimliche Machtergreifung, dieses Haupt doch selbst zu drehen und zu bewegen. Und da gibt es diese Form der Pragmatik. Es gibt Frauen, die sind viel besser im Organisieren und Planen. Die haben irgendwie eine bessere Struktur. Für alles gibt es eine Liste. Der Kalender ist in 26 verschiedenen Farben markiert. Und nun, das ist wunderbar. Und viele Frauen sind hier viel geschickter als ihre Männer. Doch es kann zur Versuchung werden, dass die Frau damit nicht nur den Familienkalender, sondern ihren eigenen Herrschaftsbereich markieren will. Egal, ob der Ehemann Vorstandsvorsitzender eines großen Unternehmens ist, sobald er aus dem Auto steigt und die Türschwelle überschreitet, steht er auf fremdem Herrschaftsgebiet. Sie bestimmt, was gemacht wird, was er zu tun hat, wie die Erziehung der Kinder läuft, wofür das Geld ausgegeben wird und so weiter. Plötzlich ist hier ein Machtwechsel. Und es gibt nicht wenige Männer, die haben große Macht auf der Arbeit, haben viele, die unter ihnen stehen und bewegen irgendwie ein ganzes Unternehmen, vielleicht auf der ganzen Welt, und haben zu Hause nichts zu sagen. Weil die Frau durch ihre Fähigkeiten alles nach ihrem System wie so ein General führt, und es gibt keinen Raum für Kritik, es gibt keinen Raum für Zwischenrufe, es gibt keinen Raum für Vorschläge oder gemeinsame Beratung. Und sie vermittelt ihm den Eindruck, das Familienleben kann nur so funktionieren, wie sie es bestimmt. Aus ganz pragmatischen Gründen. Denn er muss die Klappe halten, denn sobald er sich einmischt, entsteht Chaos. Nun, das ist eine effektive Methode, aber eine sündige. Und darauf macht uns dieser Bibeltext aufmerksam. Doch in den meisten Fällen ist es gar nicht mal unbedingt bewusst. Oftmals ist dieses Streben, dieses Verlangen nach Macht, nach Herrschaft verbunden mit einer gewissen Unsicherheit bei Frauen. Die Frau braucht etwas, wo sie Kontrolle hat, um sich sicher zu fühlen. Wo sie irgendwie die völlige Übersicht hat und damit das Gefühl hat, hier brauche ich keine Angst zu haben. Hier ist alles so, wie ich es mir zurechtgelegt habe. Hier ist alles so markiert, wie es in meinem Farbsystem passt. Hier fühle ich mich sicher. Hier kenne ich mich aus. Aber das Wort Gottes sagt, hier liegt ein Keim eines sündigen Verlangens. Und bei einigen ist es sicherlich ausgeprägter als bei anderen, aber das Wort Gottes, es warnt uns. Gebt Acht. Gebt Acht, dass hier nicht ein sündiges Verlangen zu einer Machtergreifung aufkommt. Der Mann soll nicht nur im öffentlichen Leben, sondern auch im Ehe- und Familienleben das Haupt sein nach der Bibel. Und das bedeutet nicht, dass eine Frau nicht Verantwortungsbereiche haben kann und soll. Aber es soll in einem guten Miteinander geschehen. Nicht in Grabenkämpfen, nicht in Grenzbereichen, wo markiert wird, hier ist die Linie und hier gilt mein Wort und auf der Seite gilt dein Wort. Mann und Frau sollen mit den unterschiedlichen Fähigkeiten und auch unterschiedlichen Meinungen lernen, gemeinsame Wege zu finden. Und in den unterschiedlichen Verantwortungen und Rollen, die Gott bestimmt hat, gemeinsam vorangehen. Nun, die Pragmatik kann so eine Methode sein, wie Frauen erreichen, über die Männer zu herrschen, auf ganz subtile Art und Weise. Es gibt aber auch die Demütigung. Eine äußerst verbreitete Methode ist die Demütigung. Das kann auf sanfte oder auf harte Weise geschehen. Die sanfte Methode ist die Bemutterung. Vielleicht kennt ihr solche Fälle. Die Ehefrau behandelt den Ehemann wie so ein Kleinkind, der eigentlich nichts selbstständig hinbekommt. Bei den kleinsten Sachen gibt sie ihm ganz fürsorglich Ratschläge und Anweisungen, als könnte er nicht einen Schritt vor den anderen setzen. Sie legt ihm die Anziehsachen raus, sie packt ihn in den Koffer, sie schmiert das Brot, bindet die Krawatte, gibt ihm das Gefühl, er ist völlig abhängig von ihr. Und selbst wenn sie weiß, Das kann er auch allein, sagt sie es ihm vorher, damit es so klingt und sich anfühlt, als hätte er es doch nur geschafft, weil sie es ihm vorher gesagt hat. Jeder Termin, jede Aufgabe wird von ihr koordiniert. Und das muss nicht, aber es kann zu einer Form der Herrschaft werden. Vor allem, weil manche Männer es mögen. Und ihre Verantwortung ganz bereitwillig aufgeben, um sich wieder wie so ein sorgloses Kind zu fühlen, um das sich gekümmert wird, das bemuttert wird. Dabei ist es letztendlich demütigend und entspricht nicht dem Wort Gottes, wie Mann und Frau gemeinsam die Ehe führen sollen. Doch es ist nicht immer die sanfte mütterliche Stimme, sondern in anderen Fällen auch die scharfe Zunge der Kritik. Wie eine Staatsanwältin werden dem Ehemann ständig seine Fehler vorgehalten. Vorwürfe, Nörgeleien, Verdächtigungen, Fehler, die immer und immer wieder nachgetragen werden. Sodass sich der Mann irgendwann gar nicht mehr traut, irgendeine Entscheidung zu treffen, weil er weiß, es bringt eine Flut von Kritik und Beleidigungen und Demütigungen mit sich. Sodass er lieber versucht, irgendwie jedem Konflikt, jeder Spannung auszuweichen. Bleibt lieber länger auf der Arbeit, um bloß nicht zu Hause all diesen Redeschwall und all die Kritik und all die Nörgeleien seiner Frau zu hören. Simson, erinnert euch an den Richter Simson? Er war vielleicht der stärkste, physisch stärkste Mann in der Weltgeschichte. Und von ihm heißt es in Richter 16, als Delila, seine Frau, ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es zum Sterben leid. Und er gab ihr all seine Geheimnisse preis und wurde verraten. Mit ihren Worten bedrängte und plagte sie ihn, dass er seine Seele sterbensmatt wurde. Eine der wichtigsten Mahnungen des Neuen Testaments an die Frauen ist: Respektiert eure Ehemänner. Mit nichts kann eine Frau ihren Mann so verletzen und so schwächen wie mit Respektlosigkeit und undankbarer Nörgelei. Eine gesunde Partnerschaft erfordert von der Frau Anerkennung und Stärkung, Förderung der Qualitäten des Ehemannes. Dass sie ihm irgendwie kundmachen kann: Mensch, in diesem Bereich, ich finde es klasse, was du tust. Ich sehe deinen Eifer, ich sehe deine Mühe, ich sehe das, was du vollbringst, und ich finde das großartig. Diese Ermutigung, statt die Schwächen groß zu malen oder die Schwächen, die jedermann hat, auszunutzen, um selbst eine Herrschaft zu übernehmen, um selbst an Dominanz zu gewinnen, um selbst einen wunden Punkt zu finden, den man so lange plagen kann und pieken kann, bis er irgendwann aufgibt. Salomo schreibt in den Sprüchen: Besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Nun, ich schätze, er hatte einige davon in seinem Harem. Ihr Frauen, achtet eure Ehemänner und demütigt sie nicht, weder öffentlich noch zu Hause. Mir ist ein Paar vor Augen und es schien so, als könnte sie nicht anders als ständig bei jeder Gelegenheit, egal ob zu Hause oder im Freundeskreis öffentlich, sie musste ihren Mann immer dumm und kindisch darstellen. Bei jeder Gelegenheit gab sie irgendwelche Seitenhiebe und stellte ihn dar wie den dümmsten Clown. Es war für mich unerträglich, das mit anzusehen. Und vielleicht gibt es auch unter euch Frauen, die merken, irgendwie kriecht dieses Verlangen in meinem Herzen auf, meinen Mann zu demütigen vor den Kindern oder vor den Freunden, vor den Arbeitskollegen. Warum? Wenn er gering ist, dann erscheine ich größer. Und hier ist die Wurzel. ein sündiges Verlangen. Ein sündiges Verlangen, das schon bei Eva begonnen hat. Aber es gibt auch die Manipulation. Ich las von einer Frau, die störte sich daran, dass ihr Mann seine Arbeit immer mit nach Hause nahm und seine Bücher und seine Papiere in der Küche platzierte und mit seinem Laptop an dem Küchentisch arbeitete. Und es nervte sie und sie überlegte sich, wie kann sie ihn dazu bringen, dass er damit aufhört. Doch anstatt mit ihm zu reden, erinnerte sie sich, was sie beim Hundetraining gelernt hatte. Wie man einen Hund durch Leckerlis und durch Komplimente und durch Zuneigung konditionieren kann, sein Verhalten steuern kann. Das probierte sie nun auch bei ihrem Mann. Und das Erschreckende ist, es funktionierte. Es funktionierte. Mit Süßigkeiten, mit seinem Lieblingsessen, mit kalkulierter Zuneigung und besonderen Lob auf besondere Aktionen, trainierte sie ihm ab, seine Sachen in der Küche zu lassen, ohne dass er es merkte. Und später gestand sie ein, ich glaube, das war Gehirnwäsche. Manipulation ist die vielleicht mächtigste Waffe der Frau in dem Verlangen, den Mann zu besitzen und zu beherrschen. Das liegt auch ein bisschen an dem Mann, der das nicht so schnell durchschaut. Aber Frauen, sie können auf ganz unterschiedliche Weise die Entscheidungen und das Verhalten der Männer manipulieren. Und manche sind da sehr, sehr professionell geworden. Es gibt manchmal diese gespielte Hilflosigkeit. Ja, wie so eine Jungfer in Not, in aller Schwachheit. Und sie wartet auf den strahlenden Ritter, der da kommt und ihre Situation löst. Und der Mann fühlt sich wie der stärkste und der größte Held. Und es ist alles nur eine Inszenierung. Und manche Frauen, sie können ganz gesteuert die Tränendrüse bewegen. Und der Mann ist hilflos vor dieser Wasserflut. Oder bewusst eingesetzte Leckerlis oder kalten Liebesentzug. Es gibt Frauen, die haben gelernt, ihre Männer zu steuern. Und es ist ein schreckliches und ein sündiges Spiel, das da gespielt wird. Das vor allem niemals zum Frieden und niemals zur Freude, niemals zu der Erfüllung führt, die Frauen damit verbinden. Sondern es führt meistens zum Zerbruch. Zum Misstrauen, ja, zu noch größerem Schmerz und Einsamkeit. Nun, auch Männer haben Gefühle. Manche Frauen zweifeln das an, aber tatsächlich, wir Männer, wir brauchen echte Zuneigung und aufrichtiges Vertrauen. Wirkt an einer Beziehung mit, in der ihr eure Gefühle und eure Zuneigung nicht als Instrument für eigene, selbstsüchtige Ziele gebraucht, sondern als Mittel, um Liebe und Vertrauen auszudrücken. Eva, sie manipulierte Adam mit ihren Worten, um ihn dazu zu bringen, die verbotene Frucht zu essen. Gott sagt, wir finden es hier nicht wortwörtlich, in was sie gesagt hat, aber Gott sagt, du hast auf die Stimme deiner Frau gehört. Sie hat dich manipuliert mit dem, was sie sagte. Und das, was sie sagte, war nicht die Wahrheit. So viel können wir wissen. Aber seither steckt dieses sündige Verlangen, selbst das Haupt zu sein, diese Schöpfungsordnung irgendwie zu verdrehen, ganz besonders in den Herzen der Frauen. Dieses Denken, wir müssten diese Ordnung, die Gott bestimmt hat, etwas korrigieren. Und wie gesagt, oftmals schleichen sich Verhaltensweisen ein, die sind ganz unbewusst, ganz unbemerkt und haben doch hier ihren Ursprung. Ihr Frauen, ich weiß von euch allen und ich glaube von euch allen, ihr wollt dem Herrn dienen. Und ihr wollt so leben und ein geheiligtes Leben führen. Aber gerade darum, dieses Wort, es warnt uns. Gebt Acht auf diese Keime. Auf diese Dinge, die sich regen im Herzen und man merkt es vielleicht erstmal gar nicht. Es geht so automatisch irgendwie. Es fließt so dahin. Nun, dieses steckt in den Herzen von Frauen. Und Gott gibt uns dieses Wort sowohl zur Information als auch zur Warnung. Nun kommen wir zum zweiten Punkt. Seine Herrschaft. Ihr Verlangen und seine Herrschaft. Gott sagt, er aber, der Mann, wird über dich herrschen. Nachdem Adam seine Rolle als Haupt leichtfertig vergab und seiner Frau und ihrer Leitung achtlos gehorchte, da steuerte der Mann nun in eine sündige Gegenrichtung, und zwar in eine kontrollierende Herrschaft. Ihr kennt das manchmal beim Autofahren, man kommt ein bisschen zu weit nach links und plötzlich berührt man den Randstreifen und plötzlich reißt man das Lenkrad so völlig in die andere Richtung und die Gefahr wird manchmal noch größer. Übrigens ein häufiges Phänomen. Wenn Männer erkennen, sie werden von ihren Ehefrauen manipuliert. Hier plötzlich merken sie, Mensch, was hier geschieht, das ist nicht richtig. Ich werde hier ausgenutzt, dass sie extrem gegensteuern. Und ebenfalls die Balance verlieren. Und plötzlich denken, jetzt muss ich mit aller Härte und mit aller Macht meine Stellung wieder behaupten. Die Bibel ruft den Mann auf, liebevoll und selbst aufopfernd, dienend zu leiten. Aber nicht selbstsüchtig und kalt zu herrschen, als wäre die Ehefrau eine Sklavin oder sein Besitz. Doch die Methoden der Männer, diese Methoden der Herrschaft, sind ebenso sündig. Und das führt nun zu diesem Kampf der Geschlechter, dass sowohl Mann als auch Frau Sünder sind. Nun, die Methoden der Männer sind meistens nicht so verdeckt, sondern ein bisschen offensichtlicher. Es gibt die Überwachung. Häufig sind es gerade unsichere Männer, die ihre einzige Möglichkeit der Führung so verstehen, dass sie alles kontrollieren und alles beherrschen müssen. Da darf es keinen Freiraum geben, was sie nicht irgendwie völlig übersehen. Überall wittern sie Gefahr, überall wittern sie irgendwie eine falsche Rebellion gegen sie. Diese Gefahr, diese Angst, etwas zu verlieren. Sie überwachen und kontrollieren die Finanzen, die Kontakte ihrer Frauen, die Aktivitäten und alles, was die Frau tut, ohne irgendwelche Freiheiten. Manche Männer geben den Frauen Taschengeld. Oder die Frauen müssen um Erlaubnis bitten für jede noch so unwichtige Sache. Nun, das ist eine Form von einer Herrschaft, die mit der biblischen Führung und Leitung wenig zu tun hat. Nun, es mag Situationen geben, wo das auch seine Berechtigung hat, wenn Frauen einen Kaufrausch haben oder sowas und man irgendwie anders mit Finanzen umgehen muss. Aber es gibt diesen Drang der Überwachung, und das ist nicht biblische Leitung, nicht die rechte Ausübung der Verantwortung als Haupt der Familie. Natürlich sollte es keine verdeckten Geheimnisse geben. Aber die Lösung ist nicht Überwachung, sondern Zuhören, miteinander reden. Adams Sünde war es nicht, dass er seiner Frau zugehört hat. Wer den Text so versteht, der missversteht ihn. Seine Sünde war es, dass er der Frau hörig war. Er hat ihrer Stimme höheres Gewicht als die Stimme Gottes gegeben, als dem Gebot Gottes. Petrus schreibt in 1. Petrus 3 den Ehemännern, sie sollen mit Einsicht oder mit Verständnis mit der Frau zusammenwohnen. Nun ratet mal, was dazu notwendig ist, eine Frau zu verstehen. Zuhören. Zuhören. Ich weiß, das ist für uns Menschen eine der größten Herausforderungen. Aber das ist das, was das Wort Gottes von uns verlangt. Zuhören, sich besprechen, ein Vertrauensverhältnis aufbauen, zu lernen, zu verstehen. Und das bedeutet auch, Verantwortungen abgeben zu können, im Vertrauen, in Kooperation. Die Frau darf nicht allein Herrscher im Haus sein, wie so ein General. Aber Paulus schreibt in 1. Timotheus 5, Vers 14, Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Also jüngere Frauen, die ihren Mann verloren haben, sie sollen wieder heiraten. Und dann heißt es, sie sollen den Haushalt führen. Haushalt führen ist im Griechischen ein Wort zusammengesetzt aus Haus und Herr oder Gebieter. Sie sollen in gewisser Weise Gebieter über den Haushalt sein. Ja, der Haushalt soll ein Bereich sein, in der die Frau besondere Verantwortung hat. Aber nicht sozusagen als alleiniger Despot, wo der Mann nichts mehr zu sagen hat. Aber doch, wo sie erleben kann, hier habe ich Freiheiten. Hier habe ich ein Vertrauen, das mir gegeben wurde, ein Mandat, das mir gegeben wurde, hier etwas zu ordnen und zu lenken und zu leiten in der gottgegebenen Rolle. Ihr Männer, leitet vertrauensvoll, leitet zuhörend, verständnisvoll und nicht als Tyrannen in Stasi-Manier, als würde eure Frau euch hintergehen oder weglaufen, sobald ihr ihr nur einen winzigen Freiraum gebt. Das zeigt von einem ungesunden Kampf und nicht das, was Ehe ausdrücken soll. Und es gibt auch die Drohung. Einige Männer herrschen gerade durch Unbeherrschtheit. Ist euch das schon mal aufgefallen? Sie haben keine Kontrolle über sich selbst und gerade damit kontrollieren sie ihre ganze Familie. Zum Beispiel mit Jähzorn. Ein Zornausbruch, der einfach so ganz plötzlich aus dem Nichts heraus auftreten kann. Sie sind wie so ein Pulverfass und jeder Konflikt droht zur Katastrophe zu werden. Und solche Männer, sie bauen ihre Macht auf durch Angst. Manchmal sogar durch Gewalt. Und wenn zu Hause alle wie so auf Eierschalen gehen, weil sie wissen, oh, die kleinste Spannung kann zum Ausbruch führen. Wenn dem Mann nicht alles recht gemacht wird und gehorcht wird, nicht aus Vertrauen und nicht aus Liebe, sondern aus Angst vor den Konsequenzen, dass er unbeherrscht um sich schlägt oder laut wird, dann ist das eine sündige Form der Herrschaft, die der gottgewollten Leitung durch den Mann spottet. Ihr Männer, leitet als Diener, als Vorbilder in Liebe und Gerechtigkeit. Setzt nicht für eure Frauen andere Maßstäbe als für euch selbst. Dass sie immer sanft und still sein muss, damit ihr euch allen Jähzorn und alle Ausbrüche und alle unkontrolliertes Lebenswandel gönnen dürft. So wie zu den Arbeitgebern gilt auch den Männern insgesamt die Mahnung von Paulus, lasst das drohen. Da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist. Lasst das drohen. Ein Mann, der auf Angst und Schrecken regiert, beweist die schwächste Form der Leitung. Äußere Härte ist selten ein Beleg für innere Stärke. Er zeigt damit, dass er keine Kraft zum Vorbild und keine Kraft zur Ermutigung hat, keine Kraft zum Führen, sondern nur zum Zwingen. Und das ist eine Schwachheit. Und es gibt die Methode der Überlegenheit. So ähnlich wie die Methode der Demütigung bei den Frauen, gibt es auch eine Methode, die eigene Überlegenheit zu demonstrieren, indem der Mann der Frau ihre Schwachheit oder vermeintliche Dummheit aufzeigt. Die Bibel sagt, dass die Frau das schwächere Gefäß ist. Was vor allem die Gefühle und die Emotionen meint. Die Frauen oft ganz anders verarbeiten und ganz anders beeinflussen als Männer. Und Männer missbrauchen das in solchen Fällen, um die Frauen als unfähig, als irrational, als unterlegen darzustellen. Und geben ihnen keinen Raum, ihre Ängste und Sorgen oder Gefühle auszudrücken. Häufig wird all das, was irgendwie eine Sorge und das Ausdrücken von Ängsten ist, dann einfach als Nörgelei abgetan. Durch kalte, oft eigenwillige Logik oder endlose Argumentation wird der eigene Wille durchgesetzt, ohne Rücksicht oder Wertschätzung auf die Ansicht und die Gefühle der Frau. Und die Frauen werden einfach bevormundet. Und immer wieder wird ihnen eingetrichtert, komm, du hast keine Ahnung. Komm, du verstehst das Leben nicht. Komm, du kannst das nicht entscheiden. Komm, du bist einfach nur gefühlsgesteuert. Ich muss hier meinen Willen durchsetzen. So wie ich entscheide, ist es die einzige sinnvolle Lösung. Überlegenheit. Dabei bedeutet biblische Leitung nicht Überlegenheit, sondern Unterstützung, Ermutigung, Förderung. Männer, behandelt eure Frauen nicht wie unmündige Kinder, sondern lernt sie zu verstehen, zu fördern, zu motivieren, den biblischen Weg mit euch gemeinsam zu gehen. Und drittens, unser Friede. In diesem Gerichtswort, wir erfahren von ihrem Verlangen und von seiner Herrschaft, aber es weist uns auch hin auf unseren Frieden. Über die Jahrhunderte ist dieser Kampf der Geschlechter mal mehr auf der einen, mal mehr auf der anderen Seite gefochten worden. Doch ein Hauptaspekt wurde dabei fast immer vernachlässigt. Nach Meinung dieser Welt müssen wir, um den Kampf der Geschlechter zu gewinnen, für uns selbst aufstehen, uns behaupten oder, wie es aktuell verkündet wird, die Unterschiede zwischen Mann und Frau gänzlich leugnen. Doch es ist eine teuflische List, sowohl die Unterschiede zu verwischen, als auch ein Geschlecht zugunsten des anderen zu unterdrücken und so die Feindschaft nur noch mehr zu fördern. Unsere Waffen in diesem alten fleischlichen Kampf sind gerade nicht fleischlich, sind eben gerade nicht menschlich. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, heißt es in Epheser 6, sondern gegen Mächte und Gewalten. Wir können diesen Kampf nicht führen, wenn wir nicht vorher verstanden haben, worin unsere einzige Hoffnung auf Veränderung und Wiederherstellung besteht. Ja, und dieses Gerichtswort Gottes an den Menschen, es soll uns darauf hinweisen, wo die einzige Form der Heilung besteht. Die einzige Erlösung dieser Sündenfolge finden wir am Kreuz von Golgatha, wo Jesu Opfer den ultimativen Sieg errungen hat gegen die Folgen der Sünde, die tagtäglich gegen unsere Seelen streiten. Christus, der Schlange den Kopf zermalmt, in ihm allein finden wir die Kraft und das Mittel, um alle Folgen der Sünde zu bekämpfen, um auch nur irgendeine Folge der Sünde zu überwinden. Der Kampf der Geschlechter kann nicht zum Frieden führen, wenn Mann und Frau sich als Gegner sehen, als Feinde. Und wir erleben das in der Öffentlichkeit, in den Medien sehr stark, dass da, wo Frauen an Macht und Einfluss gewinnen, es fast automatisch dazu führt, dass die Männer unterdrückt und gedemütigt werden. Genauso wie es jahrhundertelang so war, dass da, wo die Macht der Männer zementiert wird, es zur Unterdrückung und Demütigung der Frauen führte. Es ist wie so eine fatale Wippe. Aber wie kann Frieden herrschen? Nun, allein wenn wir sie als Gefährten untereinander kämpfen, auf der Grundlage der Gnade durch Jesus Christus, wo wir merken, wir kämpfen nicht gegen unsere sündige Frau. Und die Frauen, sie kämpfen nicht gegen ihre sündigen Ehemänner, sondern Mann und Frau, sie kämpfen gemeinsam gegen die in uns wohnende Sünde. Gegen all dieses Verlangen und all diese falsche Herrschaft, die unsere Herzen besetzt. Das Neue Testament, es weist erstaunlich oft darauf hin, wie Männer und Frauen untereinander, insbesondere in der Ehe, leben sollen. Weil es ein höchst geistliches Thema ist. Und es ist diese wunderbare, weise Harmonie, die Gott zu Beginn der Schöpfung setzte, diese Harmonie einer dienenden Leiterschaft des Mannes und eines liebevollen Beistandes der Frau. In vollkommener Einheit, in vollkommenem Vertrauen. Die Grundlage des Evangeliums bedeutet, dass wir Vergebung unserer Schuld erhalten. Dass Sünde vergeben werden kann, bereinigt werden kann. Und zwar ganz aus Gnade. Nicht durch Werke, die abgebüßt werden müssen. Nicht, dass der eine völlig gedemütigt wird und wieder erstatten muss, damit Vergebung und Sünde bedeckt werden kann. Nein, aus Gnade. Allein durch den Glauben an Jesus Christus, der uns zum Fluch geworden ist am Kreuz von Golgatha, der die Schuld und die Sünde und all die Schmach und alle Demütigung auf sich genommen hat, an unserer Stelle. Doch wer glaubt, wer an Christus glaubt, dem verändert Gott auch sein Herz und verändert die Gesinnung. Gottes Gnade schenkt dem Gläubigen mit der Vergebung auch Kraft zur Veränderung. Dass er die Sünde hasst und das Gute lieben lernt in einem beständigen Prozess. Dass er lernt, gegen Sünde und gegen sündige Neigungen anzukämpfen und nicht mehr darunter versklavt ist. Wir nennen es Heiligung. Heiligung ist ein Wunder des Evangeliums. Und der Kampf der Geschlechter ist wie ein kleines Abbild des Kampfes zwischen Mensch und Gott. Die Menschen, sie rebellieren gegen die Leitung und die gute Herrschaft Gottes. Sie widersetzten sich seiner Autorität. Doch Gott blieb, anders als Adam, ohne Sünde. Und trotzdem schlug er nicht einfach in einem gerechten Zorn drein, in unbarmherziger Härte. Er löschte die Menschheit nicht aus, sondern er zeigte in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie er selbst durch aufopfernde, liebevolle Leitung sich seine Braut, die Gemeinde der Gläubigen, gewinnt. Er gewinnt sie in Liebe, in Hingabe. In aufopferungsvollem Dienst. Jesus ist für uns als Stellvertreter in den Tod gegangen, um den Fluch der Sünde zu besiegen und sich seine Braut zu reinigen. Und wer sich Jesus im Glauben anvertraut, der begibt sich vertrauensvoll unter seine dienende Leitung. In dieser Zuversicht, er wird mich recht führen. Er liebt mich. Und ich liebe ihn. Und ihm will ich folgen. Seinem Wort kann ich vertrauen. Ja, der Geschlechterkampf ist ein Abbild davon. Die Ehe ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde, sagt Paulus, nicht nur im Bereich der Verbundenheit, dieser Einheit, sondern gerade auch im Kampf um diese Einheit. Trotz der dazwischen gekommenen Sünde, trotz dieses sündigen Verlangens, trotz all der Rebellion, die alles zerstört hat. Gerade darin ist es doch ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Nun, ihr Lieben, lasst uns die Gnade Jesu auch zur Grundlage unserer Ehen machen. Das Evangelium von Vergebung aus Gnade und Kraft durch Gnade, das soll die Grundlage unserer Ehen sein. Und die noch nicht verheiratet sind, aber heiraten wollen, macht euch bewusst, dass dies die Grundlage für eure Ehe sein muss. Dass Ehe kein Selbstläufer ist. Dieser Kampf der Geschlechter ist manchmal augenscheinlicher und manchmal verborgener, aber es ist eine Realität in diesem Leben. Aber damit der Kampf der Geschlechter nicht ein Kampf zwischen Mann und Frau als Feinde und Gegner ist, sondern als Kampf als Gefährten, als gemeinsame Sünder gegen die in uns wohnende Sünde, die aber ihre Herrschaft verloren hat durch Jesu Sieg am Kreuz. Nun lasst uns das zum Kampf der Geschlechter machen. Ein Kampf auf der Grundlage des Evangeliums, auf der Grundlage des Sieges Jesu Christi am Kreuz. Ihr Männer, helft euren Frauen, sündiges Verlangen abzubauen. Seid nicht blauäugig, seid nicht naiv. Helft euren Ehefrauen, sündiges Verlangen abzubauen, indem sie lernen, respektvoll eurer dienenden Leitung zu vertrauen durch Gottes Gnade. Und ihr Frauen, helft euren Ehemännern, sündige Herrschaft abzubauen, indem sie euren sanften und achtungsvollen Wandel erkennen, durch die Gnade Gottes. Petrus gibt einen wunderbaren Hinweis, eine Hoffnung, selbst für Frauen, die ungläubige Ehemänner haben, dass das ein Mittel sein kann, eine sündige, ja, selbstsüchtige Herrschaft zu durchbrechen durch einen stillen, heiligen Wandel ohne Furcht. Liebe Gemeinde, dies ist ein so wichtiges Zeugnis in dieser zerrissenen und umkämpften Welt hinein. Ein Zeugnis, welches ruft, er, Jesus, er ist unser Friede. Dazu helfe uns Gott. Amen.